Hallo liebe Freunde und willkommen zum 88. The Port Magazin. Diesmal mit lauter kleinen Nachrichten, die man unter Games zu machen ist schwer zusammenfassen könnte. Denn da wurden kommende Spiele verschoben. Da gab es schwerwiegende Bugs in neuen Spielen, da verloren Projekte ihre kreative Leitung und dazu kommen noch mehr Verschiebungen. Die heutige Folge unterstreicht, dass die Games-Branche nicht durch die aktuelle Pandemie unbeeinflusst bleibt. Und sie dient als Anlass, etwas über die Entwicklung für mehrere Plattformen gleichzeitig und den Zertifizierungsprozess der Konsolenhersteller zu lernen. Dazu ist Jan Wagner, Leiter und Mitgründer des Entwicklerstudios Owned by Gravity, für ein kleines Gespräch zu Gast, in dem er über seine Erfahrungen mit der Konsolenzertifizierung spricht, in der er die aktuelle Lage einordnet und ein wenig über den Zustand eines kommenden AAA-Projekts spekuliert. Das Gespräch ist mit ca. 25 Minuten schon ausführlich. Wenn ihr zum nächsten Thema springen wollt, nutzt also die Kapitelmarken dieser Sendung oder die Timecodes in der Beschreibung. Viel Spaß mit dieser Folge. Halo Infinite verliert seinen Projektleiter. Wie Bloomberg am 28. Oktober berichtete, verließ Chris Lee, der bislang beim Entwickler 343 Industries als Game Director für Halo Infinite arbeitete, das Projekt. Das bestätigte er gegenüber der Website mit dem Hinweis, dass er an sein Team glaubt, dass er gute Dinge ist, dass sie ein gutes Spiel abliefern werden und dass jetzt ein guter Zeitpunkt für ihn ist, seinen Posten aufzugeben. Genauere Gründe nennt der Mann nicht, der seit 2008 bei 343 Industries als Producer für die Halo-Reihe arbeitete. Also ein Jahr nach der Gründung des Unternehmens war er schon dabei. Er soll nun im Microsoft-Konzern bleiben. 343 ist schließlich 100% im Eigentum des Konzerns. Tja, und damit ist die rumpelige Geschichte von Halo Infinite um ein weiteres Detail reicher. Creative Director Tim Longo verließ das Studio etwa bereits im August 2019. Chris Lee ist also nun der zweite Leiter, den das Projekt verliert. Und Executive Producer Mary Olsen schmiss ebenfalls hin. Im Oktober 2019 war das. Der Elefant im Raum ist aber klar, dass das Spiel in diesem August auf 2021 verschoben wurde. Das ist nicht wirklich spitze, angesichts der Tatsache, dass der Titel als Launch-Titel für die Xbox Series X und Series S geplant war, die am 10. November bei uns in die Läden kommen, mit großem Halo-Artwork auf der Verpackung und mit einem ansonsten recht dünnen Launch-Line-Up. Heieiei. Seitdem gab es so einige Stories über Probleme beim Workflow, bei den Hierarchien, dem Outsourcing und den Arbeitsbedingungen für das Projekt. Zuletzt wurde da etwa der Autor Joseph Staten, ein Veteran der Halo-Reihe, kurzfristig an Bord geholt und 343 gab bekannt, dass mittlerweile drei externe Studios bei der Entwicklung von Halo Infinite helfen würden. Dazu kommt der Fakt, dass Halo Infinite als eine Art Game as a Service geplant sein soll, ähnlich wie Destiny. Ich zitiere da mal den jüngst gegangenen Chris Lee aus einem IGN-Interview vom Juli diesen Jahres. Halo Infinite ist der Anfang unserer Plattform für die Zukunft. Wir wollen, dass Infinite über die Zeit wächst, anstatt diese nummerierten Einzeltitel und all diese Segmentierung zu haben, wie bisher. Es geht eher darum, Halo Infinite als den Beginn unserer nächsten 10 Jahre Halo zu erschaffen und dann im späteren Lauf mit unseren Fans und der Community weiter zu bauen. Zitat Ende. Das klingt nach Game as a Service, nicht wahr? Und es klingt... Und willkommen beim rein spekulativen Teil meines Vortrags nach einem Risiko. Dieses As-a-Service-Modell wurde in den letzten paar Jahren eifrig von vielen großen Spieleherstellern kopiert. Das Versprechen, diese neuen Titel auf Jahre zu unterstützen, das kennen wir auch von anderswoher. Doch in der Realität des Marktes sind die meisten neueren Titel dieser Art, naja, nicht mehr so erfolgreich wie die großen Erfolgsstories von damals, wie die Destinies oder die Tom Clancy's The Divisions. Man denke an Anthem, an Marvel's Avengers, an Fallout 76 oder Ghost Recon Breakpoint. Diese Spiele zeigen auf, dass man ein erfolgreiches As-a-Service-Game nicht einfach so erzwingen kann. Während Fall Guys mit seinem viralen Erfolg unterstreicht, dass man vielleicht auch einfach Glück haben muss? Was also, wenn Microsoft hier an einem Halo 76 arbeitet, an einem Halo Breakpoint? Also an einem Projekt mit Inhalten, mit Progression, mit Weltevents und Daily Challenges und Loot-System und Gegnern und Missionen und Endgame-Aktivitäten. Und nichts davon wirkt inzwischen noch neu und aufregend. Was, wenn sich 343 hier in eine Sackgasse entwickelt hat, einem Trend hinterherläuft, der inzwischen so ein bisschen verpufft, als hätte man sehr viel Geld in ein Battle-Royale-Spiel gesteckt, das jetzt vielleicht auch niemand mehr dringend spielen will? Was also, wenn der Geschmack der Spieler längst nicht mehr will, was das Studio da aktuell vorhat? Aber ach, reine Spekulation. Und wir werden es früher oder später erfahren und die Entwickler sind sich garantiert der Kernkompetenzen der Reihe bewusst und werden das griffige Gunplay der Reihe sicher beibehalten und polieren. Es wird also auf jeden Fall irgendwas rauskommen, was es hoffentlich wert ist, gespielt zu werden. Und wer weiß auch, ob Chris Lees Abgang angesichts der problematischen Entwicklungsgeschichte des Titels am Ende eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Es ist halt eine Nachricht und da 343 aktuell ein wenig angeschlagen ist, macht diese Nachricht halt hellhörig. Und mir ist klar, dass ich hier gerade aktiv mithelfe, diesen Ruf des Sorgenkinds zu zementieren und daher rasch zum nächsten Thema, zum nächsten Sorgenkind. Denn Leute, glaubt mir, Spieleentwicklung ist reich an Sorgen. Cyberpunk 2077. Erneute Verschiebung, erneute Crunch-Diskussion. Am 27. Oktober veröffentlichte der Twitter-Account des Open-World-Rollenspiels Cyberpunk 2077 mal wieder eins dieser Bilder mit Text einer aktuell befremdlich beliebten Form des Informationsaustauschs und in diesem Fall so einer Art Pressemitteilung. Das Bild enthielt die Information, dass man den jüngst erst um 6 Wochen verschobenen Release-Termin von Cyberpunk 2077 erneut aufschieben werde, und zwar vom angepeilten 19. November auf den 10. Dezember 2020. Als Gründe nennt das Bild mit Text die Herausforderungen beim gleichzeitigen Release auf 9 Plattformen und der dringend benötigten Zeit, um da noch weiter die Qualität zu verbessern. Bevor wir aber etwas genauer zu den Gründen für die erneute Verschiebung kommen und dazu auch den Gast hier in der Sendung zuschalten, beleuchten wir zunächst nochmal das Thema Crunch, weil auch das angesichts dieser Nachricht wieder mal zum Thema wurde. Wir erinnern uns, für den Zeitraum der ursprünglichen Verschiebung auf den 19. November ordnete CD Projekt Red Crunch an. Verpflichtend. Was die immerwährende Diskussion über diesen Zustand der dauerhaften Arbeitsüberbelastung mal wieder entfacht hat und was ich auch in der letzten Folge mit zum Thema gemacht habe. Und da ich schon merke, wie hier manche mit den Augen rollen, die das Thema gefühlt zum 100. Mal vor sich haben, weise ich darauf hin, dass es heute eher mal um die Kommunikation von Crunch geht. Und ich fange aus dramaturgischen Gründen hier mal mit dem Ergebnis an. Am Ende der Geschichte schickte nämlich Präsident und Co-CEO von CD Projekt Red, Adam Kaczynski, eine interne Mail an die Angestellten rum, die sich wie folgt liest. Zitat: Liebe Empfänger, vom Grunde meines Herzens möchte ich mich bei euch allen dafür entschuldigen, was ich während der Investoren-Telefonkonferenz gesagt habe. Ich wollte nicht das Thema Crunch kommentieren, ich habe es trotzdem getan und in einer erniedrigenden und schädlichen Weise. Ehrlich gesagt realisiere ich erst jetzt, wo der mit der Verschiebungsentscheidung und der Konferenz verbundene Stress abklingt, das volle Ausmaß meiner Worte. Ich habe nichts in meiner Verteidigung zu sagen. Was ich sagte, war auch nicht mal unglücklich. Es war absolut schlecht. Dafür akzeptiert bitte meine ernste und ehrliche Entschuldigung. Ich war immer und bin nach wie vor zutiefst stolz auf das Herz und die Seele, die ihr jeden Tag in das steckt, was ihr tut. Viele Grüße, Adam. PS, wenn irgendjemand direkt mit mir reden will, ich bin im Konferenzraum im 1. Stock und bei Slack. Zitat Ende. Das sind schon dramatische Worte, oder? Sie wurden Bloomberg zugespielt und sie folgen der in dieser Mail erwähnten Telefonkonferenz mit den Investoren des Studios. CD Projekt ist schließlich an der Börse gelistet und angesichts der erneuten Verschiebung musste das Team nicht nur mit der Öffentlichkeit kommunizieren, siehe das Bild mit Text auf Twitter, sondern auch mit den Leuten, die Geld in das Studio investiert haben und die sich angesichts der Verschiebung nun Sorgen machen. Und nicht zum ersten Mal passierte es, dass CD Projekt hier eine Telefonkonferenz mit Investoren abhielt, um Sorgen auszuräumen und Detailfragen zu klären. Und eine dieser Fragen lautete hierbei, ob die Verschiebung angesichts der Tatsache, dass das Studio zuletzt für Crunch in der Kritik stand, diese Zustände vielleicht entschärfen könnte. Adam Kaczynski antwortete damals, Zitat: Was Crunch angeht, der ist wirklich nicht so schlimm. Und war es nie. Natürlich ist das jetzt eine Story, die von den Medien aufgegriffen wurde. Und einige Leute haben krassen Crunch, aber ein großer Teil des Teams cruncht überhaupt nicht, da es seine Arbeit bereits hinter sich hat. Es sind hauptsächlich Qualitätssicherungsmitarbeiter und Ingenieure, Programmierer, aber es ist nicht zu schlimm. Natürlich wird das nun etwas verlängert, aber wir haben Feedback vom Team. Sie freuen sich über die extra 3 Wochen, also sehen wir keine Gefahr, was Crunch angeht. Zitat Ende. Tja, und angesichts der Tatsache, wie sehr sich der Mann für diese Worte entschuldigt hat, die ja im Mitschnitt und in der Abschrift der Telefonkonferenz öffentlich einsehbar sind, das steht halt schon in einem krassen Kontrast zu seiner lockeren Art, wie er hier versucht, das Thema vom Tisch zu bekommen. Und auf eine gewisse, schon hart zynische Sichtweise ist es vielleicht auch ganz gut, dass die Polen von CD Projekt halt noch nicht so abgebrühte Profis wie die Vorstände von Ubisoft, EA, Activision und Co. sind. Die stellen sich auch vierteljährlich den Fragen der Investoren, aber die sind bestens geschult und lassen sich nur sehr selten dazu animieren, von ihren vorbereiteten Stichpunkten abzuweisen und wirklich mal Klartext zu reden oder wie in diesem Fall zu versuchen, ein Thema schön zu reden. Es zeigt halt schön auf, dass die Investoren für so eine AG ein verdammt wichtiger Faktor sind. Demgegenüber muss die Firma Rechenschaft abgeben. Und zwar gut begründet und am besten mit Zahlen unterfüttert. Aus der Ferne sieht das immer alles nach trockenem Wirtschaftssprech aus, aber im Detail gibt es bei diesen Investorenkonferenzen immer wieder interessante Fakten und Datenpunkte, die sonst nirgends kommuniziert werden. Das Echo auf dieser Stelle der Telefonkonferenz fiel jedenfalls rasch und deutlich aus und das will ich jetzt aus Redundanzgründen nicht weiter vertiefen. Ihr kennt die Story, ihr kennt das Problem, ihr kennt die vielen Meinungen und Erfahrungsberichte zum Thema Crunch. Kommen wir also zurück zur erneuten Verschiebung des Spiels. Und wie es sich so ergibt, habe ich zu diesem Thema ein Gesprächspartner. Natürlich werden wir jetzt bloß spekulieren können, aber es geht hier schließlich um ein Problem, das bei CD Projekt Red anliegt. Die Zertifikation und das Publishen auf vielen verschiedenen Konsolenplattformen. Da haben wir rein zufällig, konkret der Jochen, jemanden gefunden, der sich damit auskennt, und zwar Jan Wagner. Das ist einer der Mitgründer eines Indie-Studios namens Owned by Gravity. Vorher hat er auch schon in anderen Studios gearbeitet. Sie haben Hex-Strategiespiel namens Fantasy General 2 und ein DLC davon haben sie zuletzt durch die Zertifikation gebracht. Hallo Jan.
Guten Tag, ja, genau, Fantasy Journal. Wir haben sogar sowohl das Hauptspiel als auch den DLC durch die Zertifikation gebracht und das ist insofern nicht ganz irrelevant, als dass einige Einblicke in die aktuelle Zertifikationslage gegeben hat.
Dann besprechen wir das Thema doch erstmal so ein bisschen aus weiterer Ferne, die Zertifikation. Kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, was das eigentlich ist? In meinem Kopf heißt das, die Konsolenhersteller oder besser die Plattforminhaber nehmen das Spiel ab, aber da ist doch sicherlich ein bisschen mehr dahinter.
Das ist so, wobei man auch sagen muss, das hat sich ein bisschen geändert. Vielleicht muss man da ein bisschen ausholen. Also vor 10 Jahren, wenn man da ein Konsolenspiel submitted hat in diesen Prozess rein, dann war das sehr langwierig, also oft monatelang. Das wurde sehr intensiv getestet. Das wurden zum Teil sogar Gameplay-Sachen moniert oder so. Dann hat Sony gesagt, nö, ich finde die Steuerung doof, das gefällt uns nicht, das müsst ihr anders machen. Das hat natürlich dazu geführt, dass das eine wahnsinnig teure Angelegenheit wurde und auch viele Leute sozusagen sehr ungern bestimmte Konsolenzertifikationen durchlaufen haben. Und auch planungsmäßig war das ein bisschen ein Albtraum, weil man, ja, wie gesagt, monatelang Verschiebungen dadurch erzeugen konnte. Heutzutage ist die Zertifikation normierter. Es ist nicht mehr ganz so abhängig von einem Typen. Zum Beispiel früher konnte es einem passieren, dass Sony Europa gesagt hat, finden wir gut. Und Sony Amerika hat gesagt, nee, machen wir nicht. Sodass man praktisch sozusagen auf dem einen Kontinent hatte man die Erlaubnis, im anderen Kontinent von der gleichen Firma hatte man nicht die Erlaubnis. Das ist alles inzwischen deutlich besser, aus Entwicklersicht besser gemacht, ist besser planbar, der Prozess ist normierter. Aber, und jetzt kommt das Problem, das heißt halt auch, es wird nicht mehr so genau drauf geguckt. Ja. Das konkrete Beispiel hatten wir selber auch schon, wo wir sozusagen selber Fehler gefunden haben, von denen wir sagten, die tauchen nach einer Dreiviertelstunde Spiel auf, das, und zwar immer. Das heißt, es hat niemand auf der anderen Seite eine Dreiviertelstunde gespielt, weil die haben nur ihre Standards durchgemacht, haben wir die richtigen Glyphen benutzt, ist was passiert, wenn man den Stecker zieht, während zu Hause das Spiel explodiert oder so. Also da gibt es halt so Standardtests, die eher auf die Funktionalitäten um das Spiel rum aus sind, als auf das Spiel selber. Diese Verschiebung ist signifikant. Der zweite Punkt, den man auch ganz klar sehen muss, ab Frühjahr, Sommer diesen Jahres, sind insbesondere in England die ganzen Zertifikationen natürlich aufgehalten worden durch Corona. Das heißt, die sind mit einer Notbesetzung gestartet. Es ist eben nicht so einfach, das remote zu machen. Also das kann man alles nicht im Homeoffice machen, weil da sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen herrschen. Das ist ein sehr, sehr starres System. Gerade insbesondere bei Sony, aber durchaus auch bei Microsoft. Und das hat dazu geführt, dass sie sehr, sehr wenig Personal hatten, sehr wenige Slots hatten und natürlich Spiele, die jetzt vor Weihnachten in großer Zahl rauskommen, durchaus ja auch keine kleinen Spiele. Also wir sind ein sehr kleines gewesen, aber es gab natürlich eine Menge große, die jetzt im Prinzip, wenn ich im November rauskommen will, muss ich, wie auch diese Goldmaster-Meldung ja angedeutet hat, die Zertifikation eigentlich vorher schon haben. Und zwar Wochen vorher schon haben. denn da werden ja auch zum Teil digitale, also zum Teil physische Versionen gepresst. Mhm. Die müssen erst noch in die Fabrik und so weiter und so fort. Das muss dann noch geliefert werden. Das heißt, ich habe eigentlich einen monatelangen Vorlauf. Wenn das Datum, keine Ahnung, Ende Oktober wäre, dann muss ich eigentlich im September, Anfang September eigentlich durch sein damit. So. Das Problem ist aber natürlich, wenn ich das im September durchhaben will bei einem Spiel von dem Umfang, wie es Cyberpunk 2077 ist, bin ich eigentlich dabei, im Juni oder sowas einzureichen. Und jetzt siehst du schon, jetzt reden wir faktisch fast schon von einem halben Jahr, in der eigentlich die Version schon so weit fertig sein muss, dass sie nicht mehr Änderungen braucht.
Hm. Ich meine, Änderungen wird es ja sowieso geben. So ziemlich jedes große AAA-Spiel und genauso auch für Cyberpunk 2077 wird CD Projekt Red einen sogenannten Day Zero oder Day One Patch anbieten, der noch viele Sachen verbessert. Aber diese Basisversion, die dann auch auf der Blu-ray gepresst sein wird, die sollte ja grundsätzlich lauffähig sein.
Genau, und wenn sie das nicht ist, aus verschiedenen Gründen, und dann ist eben die spannende Frage, ab wann ist sie das nicht mehr? Also kann ich damit eine Stunde spielen und dann raucht mir das Ding ab? Passiert das immer nur bei bestimmten Aktionen, die erst in der Mitte des Spiels überhaupt erforderlich sind, weil ich, keine Ahnung, erst dann das Auto kriege, das zu dem Crashbug führt oder so? Also ein komplexes Spiel von dieser Komplexität wird weder bei Sony noch bei Microsoft inhaltlich intensiv getestet. Die können das gar nicht. Die haben keine 200 Leute schon in Nicht-Corona-Zeiten, haben die keine 200 Leute, die 47.000 Arten, das durchzuspielen, wirklich ausgiebig testen können. Was allerdings dazu führt, dass sie das zertifizieren und dann denkt man, naja, jetzt ist es zertifiziert, jetzt bringt CD Red das entsprechend raus, warum auch nicht. CD Red hat 200 Leute vielleicht nicht, aber 50 Leute wahrscheinlich in der QA hocken, die den ganzen Tag das Spiel spielen. Und die merken also technische Fehler auf den Konsolen viel wahrscheinlicher, als es die Zertifizierer selbst merken können. Und ich unterstelle, dass so etwas vorliegt, denn die ganzen anderen Verschwörungstheorien von, oh, das muss noch gebalanced werden oder das war noch gar nicht fertig und so weiter, das schaffen sie auch in 3 Wochen nicht mehr. Also wenn die gravierende Probleme hätten, die so grundlegend sind, dass sie nicht mehr technischer Natur alleine sind, dann würden sie auch in 3 Wochen Verschiebung nichts machen. Und das Team selber wusste ja davon auch nichts. Das heißt, man merkt auch, dass das Team selber, die werden natürlich alle am Day-One-Patch arbeiten, aber die sind davon ausgegangen, dass sie das halt alles irgendwie patchen. Das heißt, eine solche Verschiebung, die ja Millionen kostet, also nicht nur vom Team, sondern auch aus ausgefallenen Marketinggeldern, Konventionalstrafen, weil sie zu spät liefern mit irgendwelchen, Walmart oder so. Also das kostet richtig viel Geld. Das machen die nicht leichtfertig und das machen sie nur, wenn sie müssen. Und das Einzige, was ein Showstopper in dieser Größenordnung ist, ist aus meiner Sicht, wenn eine Konsolenversion tatsächlich so massive Probleme hat, technische Probleme, dass sie eben unspielbar ist oder so massiv sozusagen Backlash erzeugen würde, dass man dann davon absieht und dann lieber die Millionen sozusagen jetzt drauf gibt, um hinten dran nicht noch mehr zu verlieren. Aber das bedeutet eben, es ist was im Spiel, was die Zertifizierung nicht gesehen hat, denn die sind wirklich auf Sparflamme gelaufen. Die haben so viele Titel durchgewunken. Also als kleines Beispiel, das darf man natürlich niemand erzählen, insofern bleibt das bitte unter uns.
Moment, wir haben Publikum.
Ach Mist, na gut, also dann unter uns und unser Publikum. Unsere Zertifizierung zum Beispiel für das Add-on, also für unseren Empire Flame DLC, den wir zu Fantasy Journal 2 rausgebracht haben, hat sage und schreibe 2,5 Minuten gedauert. Wir haben zwar 4 Wochen auf den Slot gewartet, aber der tatsächliche Vorgang, nachdem wir gesehen haben, da kriegt man immer so eine E-Mail, da, bumm, wir sind jetzt in der Zertifizierung, alles klar, 2,5 Minuten später, wunderbar, Zertifizierung abgeschlossen. Da hat also überhaupt niemand drauf geguckt. Die haben das Ding einmal gestartet, das ist gelaufen, es ist nicht explodiert, es hat seinen automatisierten Test, der bei Sony halt durchgeführt wird auf bestimmte Kriterien, bestanden und das war's. Es hat einfach niemand Zeit, sich das richtig anzugucken.
Dass die Konsolenhersteller eher wirklich von diesen Torwächtern, die jeden, der ihr Reich betreten will, einer intensiven Kontrolle unterziehen, zu eher so einer Art, Kassenautomaten geworden sind, das haben ja auch Spieler mitbekommen. Es gab ja bei Steam vor einigen Jahren die große Debatte um die Schrottspiele, um die Fake-Games. Sowas ist inzwischen ja auch im PSN-Store beispielsweise aufgetaucht. Also wirklich Schrottspiele, sowas wie Black Tiger Legend, Sachen, die kaum lauffähig sind, Sachen, die inhaltlich spielerisch eigentlich sich jeder Kuration entziehen und so ein bisschen auch uns als Konsumenten zeigen, dass es die Plattformhersteller nicht mehr ganz so genau nehmen mit der Qualitätsstange, die man überspringen muss.
Ja. Also ich glaube, Qualität ist in Wahrheit überhaupt kein Kriterium mehr für die Zertifizierung. Das war's mal. Aber das ist es nicht mehr. Das ist übrigens ein Effekt der ansonsten ja von vielen Leuten gewünschten Konsolenkriege. Also nach dem Motto, Sony ist nicht mehr alleine auf der Welt, die können nicht mehr alles diktieren, jetzt ist Microsoft da und die müssen sich alle warm anziehen und jetzt muss Microsoft sich aber auch anstrengen und überhaupt. Also insbesondere Sony, Microsoft, Nintendo läuft ja da so ein bisschen auf einer eigenen Schiene. Aber der Effekt, dass beide gezwungen sind, möglichst viele Titel möglichst anzunehmen, damit sie in ihrem Portfolio auftauchen, weil sie natürlich viele Titel anbieten müssen, führt dazu, dass sie gesagt haben, okay, wir können uns das gar nicht mehr leisten, Sachen wirklich abzulehnen, so grundsätzlich und jedes Spiel einzeln zu spielen. Es gibt auch inzwischen zu viele Spiele, auch auf den Konsolen gibt es zu viele Spiele, weil eben auch da ist eine Demokratisierung passiert. Mit Unity oder Unreal kann jeder ein Konsolenspiel machen. Per Knopfdruck, da brauchst du ein Dev-Kit halt dazu, aber das kostet einfach nur erstmal Geld und dann hast du eins. Da gibt es auch keine Qualifizierung für. Und das bedeutet natürlich, dass die gezwungen sind, sozusagen ihre Standards zu senken und nicht mehr so picky zu sein. Und das andere eben, wie gesagt, die reine Zeit, die das dauert, die ist halt, wenn ich das wirklich spielen will, lässt sich das kaum leisten bei der Menge von Spielen, gerade auch von kleinen Spielen, die sie ja drin haben wollen, ja, die ja auch für kleine Entwickler super sind. Aber das ist die Kehrseite davon. Ja. Nur wenn ich wirklich sage, ich bin jetzt ein super spitzen Launch-Title oder sowas, klar, dann gucken sich Leute das inhaltlich nochmal genauer an. Aber auch dann nicht im Sinne von, okay, jetzt habe ich wirklich, ich weiß nicht was, 70 Stunden das Spiel gespielt und bin überzeugt, dass das funktioniert. Und gerade bei einem komplexen Spiel, wie das Cyberpunk ist, mit einer offenen oder teiloffenen Welt und Sachen, die erst später im Spiel überhaupt reinkommen, die ich nicht von Anfang an absehen kann. Also ein Jump'n'Run ist ein Jump'n'Run und das mache ich wahrscheinlich 50 Level lang ziemlich gleich. Und wenn ich die Funktionalitäten grundsätzlich habe, dann explodiert mir vielleicht jenseits von einem falschen Darstellung oder einer Animation, die irgendwie kaputt ist, das explodiert mir dann nichts mehr. Bei Cyberpunk, keine Ahnung, was da alles an Dingen passieren kann, die miteinander einhergehen. Und wenn das keiner spielt auf der anderen Seite richtig, dann sehen die das eben nicht. So ist es.
Du erwähnst ja die ganze Zeit regelmäßig, dass Dinge explodieren können. Nur ist es nicht so, dass Spiele Konsolen zum Explodieren bekommen, aber es gibt durchaus Fehlerbilder, die eigentlich nicht auftreten dürfen auf einer Konsolenversion. Wie kannst du das mal beschreiben?
Also es gibt zwei große Kategorien. Das eine ist, wie gesagt, bestimmte Verhaltensweisen, die du immer sicherstellen musst. Also keine Ahnung, das Spiel lädt nicht langsamer als so und so. Das hat mindestens das und das. Die Auflösung, die FPS-Zahl geht nie unter tralala. Also diese Sachen. Und das ist übrigens ein Kriterium, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass...
Das ist krass aufgeweicht.
Ja, das wird gerne krass aufgeweicht, aber das ist auch bei Cyberpunk natürlich ein Problem. Also nicht umsonst ist das ein sehr, sehr hungriges Spiel. Das ist ein Riesenspiel und je mehr ich in meiner Memory habe, so wie gerade bei der PlayStation die Memory funktioniert, habe ich wahrscheinlich irgendwann, haue ich die auch einfach voll. Das heißt, wenn das nicht optimiert wird auf regelmäßig Leerräumen und so, das hat dann eben damit zu tun, wie groß ist meine Welt, wie weit kann ich sehen und so weiter. Also das geht wirklich in die Technik des Level-Designs mit rein, dann kann es durchaus passieren. So. Also das sind die einen Kriterien. Und die anderen Kriterien sind natürlich, es darf keine harten Crashpacks und keine Game-Blocker geben. Das heißt, das Spiel muss immer weiterspielbar sein. Es muss regelmäßig funktionale Saves abliefern können. Und dann gibt es eben solche Kriterien wie, keine Ahnung, sind die normale Art, durch Menüs durchzuschalten, ist auf dieser Taste und wenn ich dann eine andere Taste benutze, dann wird das normalerweise gefleckt und die sagen, hey, da stimmt doch was nicht. Bei uns ist auf Menü halt immer Folgendes und das Inventar kannst du nicht einfach auf den Kreuzbutton legen. Also das sind diese Sachen und das Problem ist eben, je größer das Spiel, je länger das Spiel, kommst du in so einen Bereich, wo das eigentlich nicht launchen dürfte, weil es einen Crashbug gibt oder wahrscheinlich 15. Aber die kommen halt nicht ohne weiteres beim normalen Durchspielen immer vor. Sie kommen nicht verlässlich vor. Die passieren halt oft genug, dass es auffällt oder so. Aber eben nicht, wenn du nur mit, keine Ahnung, 5 Leuten bei Sony sitzt und die nur 2 Stunden das Spiel spielen. Dann sehen die das halt vielleicht einfach nicht rein wahrscheinlichkeitsmäßig. Wenn du das dann aber 100.000 Leuten gibst und die Chance ist 30%, dann sind halt 30.000 Leute davon betroffen. Und das ist natürlich signifikant.
Ja. Nun hat ja CD Projekt Red so eine Art Konferenzschaltung gehabt zu diesem Thema, ist ja schließlich eine AG und da wurden auch ein paar Fragen gestellt, da kam ja auch raus, dass sie ihre Zertifizierung für alle Plattformen bekommen haben. Ja. Das heißt also auch für die PS4.
Sie haben ja auch so eine Goldmaster-Meldung gemacht, was ja eigentlich genau das heißt. Das heißt, ich bin, früher hieß das deswegen Goldmaster, weil meine spezielle goldene CD gepresst hat, die dann ins Presswerk kam und davon vervielfältigt wurde. Mhm. So, und das heißt, das ist fertig eigentlich.
Aber Sie haben wohl offensichtlich insbesondere noch bei den aktuellen oder bald vergangenen Konsolenplattformen Ihre liebe Not, weil Sie wirklich deutlich unterstreichen, dass das Ding auf PC und den Next-Gen-Konsolen sehr gut läuft. Aber offensichtlich ist es echt schwierig, dieses Spiel auf der, ja, auf der Vanilla-Hardware, wenn man sich daran denkt, wenn man daran denkt, was die Xbox One zum Launch oder auch die PS4 ohne Pro, dass es echt nicht viele Pferdestärken hat für so ein komplexes Spiel und sicherlich auch in Sachen Datenströme und Arbeitsspeicher und Spielwelt und Details und Streaming echt hart begrenzt ist. Ja. Boah, mein lieber Mann, ich weiß gar nicht,
ob es da die paar Wochen reichen. Genau, also das ist halt das Ding. Es gibt zwei Sachen. Du kannst sozusagen versuchen zu zaubern, indem du deine Speicherverwaltung optimierst. Viele Sachen, die du nicht machen musst, wenn du eigentlich Platz und Pferdestärken hast, dann musst du ja bestimmte Gründlichkeiten nicht an den Tag legen, dann kannst du halt so ein bisschen auf die Kacke hauen und kannst sagen, hier, super geiler Effekt, der sieht schön aus, den nehmen wir so, statt zu sagen, oh, da können wir an der Textur und den Meshes noch arbeiten und die noch optimieren, damit es irgendwie 3,5 Frames mehr gibt. Das ist dir normalerweise auf den High-End-Dingern natürlich ein bisschen egal. Gerade im PC lässt sich das halt schrauben. Auf den alten Konsolen musst du dann damit anfangen und das ist halt eine sehr fisselige Arbeit. Oder du musst halt also du kannst so große Sachen machen, durch die Bank weg sozusagen einfach Auflösungen runterstellen, Detailgrad runterstellen, Schatten raushauen, irgendwie den Horizont näher rücken, damit du nicht so viel in den Speicher laden musst, weil du nicht so weit siehst. Also das sind halt große Maßnahmen, aber, und da ist halt CD Projekt vielleicht auch ein bisschen anders als andere, das macht natürlich das Spiel auch hässlicher, es macht es vielleicht nicht so toll, es macht es nicht so präsentabel und das wird immer noch geil aussehen, aber halt nicht so geil, wie die sich es eigentlich vorstellen. Und CD Projekt ist da, also soweit kenne ich die Jungs ein bisschen, die sind dann halt auch so, dass sie sagen, das finden wir so scheiße, das machen wir dann nicht. Ja. Also es kann schon auch sein, dass sie sagen, wir hatten technische Schwierigkeiten, aber der Weg, die zu beheben, der wäre so schmerzhaft, dass wir eben jetzt lieber die anderen Schmerzen nehmen.
Verstehe. Ja, das Spiel wurde nicht umsonst eigentlich toujours auf PC gezeigt, soweit ich mich erinnere, und wo es ja auch echt gut aussieht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die älteren Konsolengenerationen dadurch ihre liebe Not haben werden und ein paar Kompromisse eingehen. Dazu unterstreichen die Entwickler auch immer wieder noch, dass sie ja insgesamt auf 9 verschiedenen Plattformen erscheinen. Also PC, Xbox One, Xbox One X, Series X und Series S, auf der PS4, PS4 Pro, PS5 und Stadia. Wie signifikant ist denn das, wenn man sich so breit aufstellt auf so vielen Plattformen? Weil man hat ja in der Regel seine eine Version in-house, an der man arbeitet, wo man die Bugs fixt. Wie viel Arbeit ist es, aus dieser einen Version für so viele Plattformen zu machen? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
Also das Problem in der Sache ist eben, dass es nicht so geht, dass man nur noch an einer arbeitet. Du arbeitest in der Entwicklung sicherlich lange an einer, aber sobald du anfängst, die Konsolen mit reinzuziehen, arbeitest du parallel. Denn das eine sind funktionale Bugs. Da kannst du sagen, okay, keine Ahnung, hier in dieser Mission funktioniert was nicht, bla bla bla. Das machst du dann halt in die eine Version und das schiebst du in die anderen rüber. So, das ist das, was im Game funktioniert. Mhm. Was aber ganz, ganz anders ist, ist das, was ich eben gesagt habe. Das sind die Optimierungen. Das heißt, wenn du anfängst zu sagen, ich mache eine Xbox-Version und eine Xbox One-Version und eine PlayStation-Version, dann laufen die alle unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Konstruktionen, was die Speicherarchitektur betrifft, die haben andere Grafikkarten, die threaden anders, das heißt, wo die Prozesse passieren, welche Prozesse passieren. Manche haben mehr Schwierigkeiten mit Shadern, manche haben mehr Schwierigkeiten mit Vertexes. Also das, was du dann tun musst, um zu optimieren, ist für jede unterschiedlich. Und das heißt, du ziehst dir ab einem bestimmten Punkt parallel unterschiedliche Versionen, die zwar bestimmte Funktionalitäten teilen und dementsprechend auch verteilt werden können, aber in sich selber Änderungen an der einen nicht notwendig bedeuten, dass du die in die andere rüberziehst. Also wenn ich an der großen neuen Konsole was mache, dann ist das, weil ich damit geilere Explosionen hinkriege, dann kann ich das nicht einfach auf die ältere Konsole ziehen. Im Gegenteil, in der älteren Konsole muss ich überlegen, oh, wie mache ich denn aus dieser geilen Explosion eine mittelgeile Explosion, die mir aber dafür nicht den kompletten Grafikspeicher verreißt.
Oh Mann.
So, das heißt, du arbeitest sowohl an einer funktional gleichen als auch an einer technisch unterschiedlichen Version parallel und trotzdem musst du ja immer alle testen. Und das ist natürlich das, was schmerzhaft ist. Der Aufwand ist einfach mal 9. Gut, jetzt vielleicht für Stadia nicht so sehr, weil da die Grundarchitektur immer noch an sich irgendwie ein PC ist sozusagen. Mhm. Aber da musst du dann halt auf andere Sachen achten. Da musst du achten, okay, wie viel kann ich davon streamen und wie schnell geht das mit der, was wird zuerst wie wo reingeladen und so weiter. Mhm. Das sind also immer andere Kriterien, die ich ansetze. Das heißt, die Versionen werden immer anders und dann geht es halt so los. Im PC-Dings habe ich jetzt, ich weiß nicht was, diese Mission gefixt, sagen wir mal. So. Jetzt gucke ich die also auf 9 Versionen an. So, dann habe ich aber in meiner anderen Version auch noch was anderes gemacht. Jetzt gucke ich also das, was ich anders gemacht habe, nur auf der einen Version an. Dann muss ich aber schauen, kann ich es auf die anderen rüberziehen? Wenn ja, muss ich es da wieder testen. Also der Testaufwand ist immens und das an irgendeinem Punkt arbeitest du eben parallel und musst trotzdem alle Versionen auf der gleichen Höhe halten. Das heißt, was du individuell machst und das, was du in der Zentrale machst, muss trotzdem irgendwie am Ende sozusagen sich ausgleichen. Und Das ist echt, das ist, also jeder, der das mal gemacht hat, ein Sim-Chip, also so alle Versionen auf einmal rausbringen, weiß, dass das in den letzten Monaten unendliche Schmerzen sind. Weil es logistisch, weil es so kleine Sachen passieren kann und dann machst du eine Änderung und dann hat jemand nicht dran gedacht, dass das vielleicht in der Stadia-Version zu einem Problem führen kann und dann ist die kaputt und dann hast du die Änderung, aber in allen anderen 8 oder funktioniert die. Was machst du denn jetzt? Kannst du das fixen auf der Stadia-Version oder musst du den Bug in der Originalversion fixen und anders aufbauen? Dann musst du es wieder auf den anderen 8 testen, wo es bisher ja eigentlich funktioniert hat.
Das sind wirklich, das klingt nach einem Zustand, der langfristig verrückt macht und sehr traurig. Und ich sehe das richtig, dass wenn man zum Beispiel einen simplen Bug findet, zum Beispiel da steht ein NPC einfach einen Meter zu weit hinten, steht deswegen in seinem Kiosk statt hinter seinem Kiosk und das in allen Versionen, muss dann auch in allen Versionen jemand händisch diesen Typen zurücksetzen, indem er seine Koordinaten editiert. So, solche Bugs kann man nicht mit irgendwie einer Stapelverarbeitung beheben.
Ja, nee, Stapelverarbeitung, also was du natürlich machen kannst, normalerweise machst du es eben, das wäre jetzt so ein klassischer Bug, das ist ja ein Game-Bug, der praktisch mit der Technologie vermutlich wenig zu tun hat.
Ja.
Das ist einfach. Einfacher. Das heißt, du gehst in deine Version rein, deine Lead-Version, das ist wahrscheinlich die PC-Version, fixst es da und dann mergst du diesen, also dann schiebst du praktisch diesen Fix nur rüber in, dafür gibt es Versionierungssysteme, in die anderen Versionen. Das ist okay. Trotzdem muss ja irgendjemand das Ding dann testen. Ist der Fix tatsächlich da und macht der nicht was anderes kaputt? Ich gebe dir ein Beispiel, das gefährlicher ist. Dieser Sniper steht da hinten auf dem Dach. Mhm. Den habe ich jetzt um 2 Meter verschoben, damit er in der Deckung drin steht, weil vorher stand er irgendwie, keine Ahnung, eben auf einer Deckung drauf oder was auch immer. So. Das ist super, aber die Entfernung von dem Sniper ist leider so, dass es in der einen Version ist er sichtbar und kann auf mich schießen, in der anderen Version sehe ich ihn nicht, weil meine Sichtweite qua der Grafikeinschränkung nicht so hoch ist, weil ich nicht so viel in den Speicher laden kann. Das heißt, funktional schießt er aber auf mich drauf. Was mache ich denn jetzt?
Eieiei. Oh mein Gott. Die armen Schweine bei CD Projekt Red, die haben echt viel zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich viel Manpower verschlingt und Arbeitsstunden.
Also das ist, die crunchen ja nun seit wahrscheinlich geraumer Zeit, das muss man auch sehen. Das heißt, also ich bin grundsätzlich kein Freund des Crunchens, auch wenn ich es natürlich aus der Branche kenne. Weil das führt dazu, wenn du das über mehr als ein Wochenende machst, dass natürlich je größer der Druck ist, umso hektischer werden alle, umso schneller passiert ein Fix, der zwei neue Fehler produziert. Das ist ja immer die große Problematik. Du machst hier was ganz und auf der anderen Seite machst du zwei andere Sachen kaputt, weil in einem komplexen System wird das halt so ein bisschen Chaos-Theorie-mäßig schwer überschaubar. Es gibt Sachen, wo der gesunde Menschenverstand sagt, ach, da kann doch eigentlich nichts passieren. So wie jetzt das Beispiel mit dem Sniper, ja, ist doch okay, wir stellen den da hin. Aber natürlich hast du als Mensch nicht notwendigerweise alle Möglichkeiten, die das macht, wie das miteinander agiert, in einem komplexen Spiel dann auch im Griff. Und das ist sozusagen, je müder und je gestresster man ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Fixen neue Fehler produziere. Und deswegen sage ich ja, diese 3 Wochen, das hilft dir kaum was, wenn du nicht ganz genau ein eingrenzbares technisches Problem hast, von dem du weißt, dass das die Zeit ist, die es irgendwie vielleicht rausreißen kann oder sehr, sehr stark hoffst, sagen wir es mal so.
Vielleicht sowas wie, wir müssen die Framerate auf 30 bringen.
Zum Beispiel.
Bei den alten Konsolen.
Genau, das wäre so ein Thema. Ja, wir müssen die Framerate hochhalten oder wir müssen halt, ich weiß nicht was, alle, keine Ahnung, eben alle Schatten irgendwie anders machen oder alle diese Effekte müssen anders gemacht werden oder wie auch immer. Also das kann viele, viele Punkte haben. Aber ganz gewisslich ist es was sie, also weil so viele Leute gesagt haben, ah ja, die wollen noch an dem Spiel schrauben, weil es noch nicht gut genug ist. Nein, Das machen sie im Day-One-Patch. Und es wird auch dann noch nicht gut genug sein, weil es dauert noch, also ein Spiel von dieser Größenordnung wird dir um die Ohren fliegen in irgendeiner Form.
Ja.
Das lässt sich gar nicht anders machen in den heutigen Produktionsbedingungen.
Das Publikum findet schneller Bugs als jedes QA-Team.
Ja, natürlich. Das sind 30, also guck mal, wenn ich das Ding, ich weiß nicht, wie oft sie das verkaufen werden, wahrscheinlich Millionen Mal.
Mhm.
So viele Leute kannst du in der QA nicht einstellen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das Spiel in allen möglichen Varianten spielen, auf die du nie gekommen wärst. Ganz klar. Ja.
Aber vielleicht, um aus der ganzen Geschichte rauszugehen, ein bisschen hoffnungsvoll, wenn man einmal so eine Cert hinter sich hat, und das sieht ja wohl so aus, als ob die CD Projekt Red das getan hat, also diese Basisversion, die auch in den Presswerken landet, die scheint sich nun nicht mehr zu verändern, die scheint das nicht neu einzureichen, was ja auch Geld kostet, sondern sie patchen dann wohl mehr. Ist eigentlich mit so einem Patch bei den aktuellen Konsolen sehr viel patchbar oder gibt es irgendwelche Probleme, die ein Day-One-Patch nicht mehr beheben kann, wo die Basisversion praktisch irgendwelche Änderungen braucht? Das scheint nicht so zu sein.
Ne? Nee, du kannst alles patchen. Ja. Also es gibt nichts, was sozusagen, das ist ja nur Software, die auf einer auf eine CD liegt oder auf einer DVD liegt. Die kannst du natürlich komplett austauschen, aber was du machst, und das siehst du ja auch in Konsolenspielen heutzutage, du kaufst dir das Spiel auf der DVD, damit du es halt sofort losspielen kannst, dann machst du es an und dann sagt deine PlayStation, ich lade jetzt 27 GB Patch runter. Bitte komm in 8 Stunden wieder.
Ja.
Und das wird passieren. Also das ist das. Der Aufwand ist halt riesig, weil die Menge von Sachen, die gepatcht werden müssen, dann halt gigantisch ist.
Ja, ich bin sehr gespannt darauf und ich denke auch, das ist durchaus ein Spiel, was in den kommenden Monaten, also bis weit in 2021 rein, wo dann noch irgendwann noch die richtigen Next-Gen-Versionen erscheinen, die auch wirklich die Hardware besser nutzen, außer einfach ein bisschen mehr Frames und FPS und Auflösung zu bringen. Das wird dann schon ganz spannend. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar für die ein oder anderen experimentellen Gemüter da draußen vielleicht ganz witzig, wer sich die Disk-Version holt, der kann vielleicht mal die Konsole einfach offline stellen, Netzwerkkabel ziehen. Und sich mal angucken,
wie es sich dann spielt. Ja, genau. Ja, das kann man ja sozusagen live testen. Ja.
Oh Mann. Ja, dann vielen lieben Dank, Jan, für deine vielen Einblicke in den Cert-Prozess und in den Trouble mit den vielen Versionen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da dir zuzuhören.
Gerne, ja.
Watch Dogs Legion auf Xbox One X mit schwerem Bug. Am 28. Oktober veröffentlichte Eurogamer.net einen Artikel, in dem die Website erklärt, warum man noch keinen Test des Spiels Watch Dogs Legion anbieten würde, obwohl der Embargo-Termin bereits gefallen sei. Das Spiel würde am Folgetag in den Laden kommen und Ubisoft hat Eurogamer erlaubt, ab diesem Tag Tests basierend auf einer vorab zur Verfügung gestellten Version des Spiels zu veröffentlichen. Eurogamer berichtet nun, dass es bei der Version für Xbox One X und nur da nach etwa 6 bis 8 Spielstunden zu einem Bug kommt, der die Konsole zuverlässig zum Absturz bringt. Innerhalb einer Hauptstory-Mission namens I Kid You Not 404 blendet die Konsole plötzlich eine Warnung ein und fährt herunter. Auch aus anderen Redaktionen hörte Eurogamer von diesem Bug für die Xbox One X, der Konsole, die Ubisoft auch noch für Tester des Spiels empfohlen hat. Ubisoft kommentierte Eurogamer gegenüber, dass man bereits Bescheid wüsste und den Bug spätestens bis zum 30. Oktober beheben würde. Am Ende war der Spielehersteller dann sogar noch schneller und hatte bereits am Release-Tag, dem 29., einen Hotfix für die Xbox One X-Fassung parat, der laut Eurogamer den Fehler auch behoben hat. Also keine große Sache, aber ein wunderbares Beispiel dafür, dass der Zertifizierungsprozess der Konsolenhersteller, über den wir auch gerade mit Jan Wagner gesprochen haben, lange nicht ausreicht, um sicherzustellen, dass das Spiel auch problemlos auf diesen Konsolen läuft und funktioniert. Und sicherlich hat hier die Covid-Pandemie nicht geholfen. Und ganz offensichtlich haben diejenigen Microsoft-Angestellten, die das Spiel für die Xbox One X freigegeben haben, ihre Version nicht länger als diese 6 bis 8 Stunden gespielt, bis man zu dieser spezifischen Mission kommt. Und wenn ich mich nach Patches für Watch Dogs Legion umschaue, dann lese ich auch hier und da von einem Performance-Patch für den PC, der jetzt erst erschienen ist, wo viele Leute anfangs über miese Ruckler geklagt haben. Es scheint also mal wieder eins dieser das Produkt reift zu Hause beim Kundenspiele zu sein. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann wartet lieber. Das klingt wie so eine Keuschheitswerbekampagne. True Love Can Wait. Aber ja, die Sache zeigt halt, wie krass aktuell jedes Spieleprojekt auf Kante genäht wird. Die Pandemie mit lokalen Lockdowns, mit viel ungewohnter Heimarbeit und einer überlasteten Zertifizierung der Konsolenhersteller und der Zwang für große Projekte auf allen Plattformen gleichzeitig rauszukommen. Diesmal auch mit PS5, Xbox Series S und Series X obendrauf und noch Stadia. Diese Verkettung unglücklicher Umstände, die scheint insbesondere eben die großen AAA-Projekte hart zu treffen. Ubisoft verschiebt Far Cry 6 und Rainbow Six Quarantine. Am 29. Oktober veröffentlichte Ubisoft seinen Quartalsbericht für das Ende der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2020-21. Also mit den Geschäftszahlen bis Ende September 2020 und dazu gehört in der Regel auch ein Ausblick auf den Rest des Geschäftsjahres und die folgenden Quartale. Diesen Quartalsbericht konnten aufmerksame Leser nun entnehmen, dass Far Cry 6, das ja eigentlich für Mitte Februar 2021 angekündigt war, für den 18.02., nun erst fürs Geschäftsjahr 2021-22 geplant ist, also irgendwann nach dem 1. April 2021. Genauso fliegt das zuvor bereits schon mal verschobene Rainbow Six Quarantine aus den Plänen fürs aktuelle Geschäftsjahr. Der bislang lediglich mit einem Teaser angekündigte Koop-Titel wurde bislang noch nicht weiter vorgestellt und wer weiß, wann er denn final erscheinen wird. Ubisofts CEO Yves Guillemot kommentierte in der Telefonkonferenz hierzu dann auch noch die Gründe für die Verschiebung. Covid-19. Ohne die Pandemie hätte man beide Spiele wie geplant noch bis Ende März 2021 veröffentlichen können, doch man sei immer noch dabei, den Workflow der Studios besser an die neue Heimarbeitsrealität anzupassen. Und das ist ein weiterer schöner Datenpunkt, der aufzeigt, wie die Games-Branche am Ende dann doch von Covid-19 betroffen ist, zumindest was ihren Output angeht. Umsatz generiert sie in Zeiten des behördlich verordneten Zuhause-Rumgammelns ja wirklich ordentlich, aber sie kann halt nicht weiter derart effizient produzieren wie bisher. Und hey, mal wieder steckt eine Nachricht in einem Quartalsbericht. Falls ihr da selber mal gucken wollt, macht das gerne mal. Sucht im Netz mal nach dem Konzern zusammen mit dem Begriff Investor Relations. Wenn das Unternehmen an der Börse gelistet ist, findet ihr in der Regel rasch ein spezielles Investoren-Webportal, in dem ihr eigentlich in der Regel sehr bequem die Quartalsberichte sowie Mitschnitte und teils auch Niederschriften der dazugehörigen Telefonkonferenzen einsehen könnt. Und vielleicht ist euch wirklich mal langweilig genug. Und gerade die Telefonkonferenzen haben echt einen gewissen Reiz. Da werden Firmenchefs von Leuten gegrillt, die Kohle sehen wollen, die über Probleme und schlechte Presse und Gerüchte Bescheid wissen. Da lernt man Spielehersteller auf eine ganz andere Art und Weise kennen als während ihrer Pressekonferenzen und Werbevideos. Probiert's mal aus. Insbesondere, falls es da ein Unternehmen gibt, das euch besonders interessiert. Vielleicht Paradox, falls ihr an der Europa Universalis Nadel hängt. Oder eben aktuell CD Projekt. Sensationsmeldungen solltet ihr da aber nicht erwarten. Dafür gibt's dort Nuancen, Subtext und eben neue Perspektiven. Aber hey, ihr könnt auch einfach nur Games zocken, auf die ihr Bock habt. In diesem Sinne beenden wir die Folge in gewohnter Manier. Ich verlese die interessantesten Release-Termine der kommenden 14 Tage. Ihr räumt währenddessen bitte nebenher euren Lauschplatz auf und bereitet euch aufs Ende dieser Folge vor. Wie immer sind meine Angaben ohne Gewähr auf irgendwas. Am 31. Oktober erscheint Auto Chess für die PS4. Für den PC gibt es den Free-to-Play-Titel bereits seit ein paar Tagen im Epic Game Store oder auf der Website des Spiels. Für Mobile ist es schon länger raus und naja, es ist das Resultat eines kleinen Hypes, den die chinesischen Modder Drodo Studio Anfang 2019 mit Dota Auto Chess auslösten. Das war eine Mod für Dota 2, in der man Heldenfiguren auf einem Schachbrett platziert, die dann automatisch gegen die Aufstellung eines anderen Spielers kämpfen, automatisch Spezialangriffe nutzen und die, wenn sie gewinnen, dem gegnerischen Spieler ein paar Lebenspunkte wegklopfen. Da sich die Kämpfe nun wirklich automatisch spielen, hat man selbst plötzlich ganz andere, angenehm ungewohnte Aufgaben, die Aufstellung der Helden optimieren, genau abwägen, was man mit den Goldmünzen macht, die man zwischen den Runden erhält, neue Helden kaufen, 3 gleiche ergebende verbesserte Einheit oder direkt eine neue Auswahl an Helden auswürfeln, ein bisschen wetten, ein bisschen gamblen oder doch lieber das Level der Armee erhöhen, um einen Helden mehr zu platzieren oder die Kohle lieber sparen, weil es Zinsen pro Runde gibt. Dazu muss die Aufstellung ständig optimiert werden, müssen Items verteilt und Synergien genutzt werden. Sowohl diese Mod als auch Valves rasch an den stattgefahrenen Standalone-Titel namens Dota Underlords mochte ich damals sehr. Es ist eine angenehm neuartige Variante von Spiel. Das ist ein Spielmodus, der ist irgendwie angenehm einzigartig und ungewöhnlich und stellt euch vor interessante Fragen. Und naja, inzwischen gibt es sehr viele dieser Spiele unter dem Oberbegriff Auto-Battler. Und Auto Chess ist halt ein weiterer und kommt von den Leuten, die das Genre erfunden haben. Ob das Spiel nun gut ist, ob die Monetarisierung fair ist, keine Ahnung. Aber dieses junge Genre ist halt meiner Meinung nach schon interessant und wert, ausprobiert zu werden. Bin gespannt, ob es Bestand hat. Am 6. November dann kommt das Rennspiel Dirt 5. Das ist eine sehr arcadige Sache mit allerlei Strecken voller Matscheis und Wasser, mit dynamischem Wetter und allerlei Rallye-Autos und Rallye-Buggies und mit dem Editor für so fetzige Stadionkurse. Das Spiel kommt von Codemasters für PS4, PC und Xbox One sowie für die Next-Gen-Konsolen bei ihrem Launch. Federführend für die Entwicklung sind übrigens eine Handvoll Leute, die einst für Sony bei den Evolution Studios gearbeitet haben. Die sind bekannt für Drive Club für die PS4 und die Motorstorm-Reihe auf der PS3. Die haben vorher schon mit Onrush für Codemasters ein Action-Rally-Spiel rausgebracht und ich finde, man erkennt irgendwie immer noch ihre Handschrift. Ihr Fable fürs leicht unrealistische, übertriebene Racing. Apropos, am 6. November kommt auch Need for Speed Hot Pursuit Remastered für PC, PS4 und Xbox One. Eine Woche später dann auch für die Switch. Das ist ein Remake des 2010er Originals, das noch für PS3 und Xbox 360 erschien und als einer der besseren Serienvertreter gehandelt wird. Kam damals ja auch von Criterion Games, den Schöpfern der Burnout-Reihe. Spielerisch gibt's das gewohnt gutmütige, schnelle Fahrgefühl der Need for Speed-Reihe mit kinderleichten Drifts und einem hohen Geschwindigkeitsgefühl, gepaart mit actionreichen Polizeiverfolgungsjagden in einer großen, offenen Spielwelt. War echt gut damals und wurde hoffentlich solide restauriert. Am 10. November dann kommt Assassin's Creed Valhalla raus, Ubisofts nächster Teil der mittlerweile langen Spielereihe, die sich zuletzt eher in Richtung Action-Rollenspiel entwickelt hat. Diesmal schlüpft er in die Rolle eines Wikingers, männlich oder weiblich, der mit seinem Clan in den britischen Inseln landet und dort allerlei Abenteuer erlebt, Provinzen erobert und mit dem Langboot Flüsse und Küstenabschnitte erkundet. Das Spiel kommt für alle Plattformen, auch für die neue Xbox Series X und S, die am 10. November weltweit erscheinen wird, und auch für die PS5, die am 19.11. bei uns rauskommt. Dann haben wir am 10.11. auch noch Yakuza Like a Dragon, den mittlerweile 8. Hauptserienteil der Yakuza-Reihe und gleichzeitig einen Neubeginn für die Serie. Der stoische Kämpfer mit dem goldenen Herz, Kazuma Kiryu, der ist nun im Ruhestand und er wird ersetzt durch Ichiban Kasuga, den aufgedrehten Kämpfer mit goldenem Herz. Der wird in seinem ersten Abenteuer von seinem Yakuza-Clan hintergangen, nachdem er für seinen Boss viele Jahre in den Knast gegangen ist und nun durchstreift er Yokohama in Japan auf seiner Heldenreise in Richtung Läuterung und Rache. Und das ist mal wieder typisch Yakuza. Es gibt eine dichte, detailreiche Spielwelt, die allerdings nicht so groß ist wie in anderen Titeln. Es gibt schräge Charaktere, es gibt absurde Nebenaufgaben, eine ernste, wendungsreiche Thriller-Hauptstory, unfassbar viele Minigames und massenhaft Schlägereien. Neu ist allerdings, dass das nun kein Actionspiel mehr ist. Gekämpft wird in einem Rundensystem, à la Persona. Und es gibt erstmals seit vielen, vielen, vielen Jahren in dieser Reihe mal wieder eine englische Tonspur für ein Yakuza-Spiel. Ich bin gespannt. Like a Dragon kommt übrigens für PC, PS4 und alle Xbox-Konsolen, also auch die neuen. Die PS5-Fassung folgt dann erst im März 2021. Danke Microsoft. Am 10. November kommt dann auch noch Zeug wie das 13 Remake für PC, PS4 und Xbox One, geschrieben römisch, also XIII. Ihr wisst schon, dieser Ego-Shooter basierend auf der französischen Comicreihe 13, der uns damals 2003 mit seiner Cell-Shading-Grafik echt beeindruckt hat. Und nun, ja, es kommt ein Remake und eines, das seit seiner Ankündigung bereits um ein Jahr verschoben wurde. Ich drück den Entwicklern die Daumen, da sie das hinbekommen haben. Dann erscheint am 10. November auch noch Planet Coaster Console Edition für alle Konsolen, alt und neu und bald erscheinend. Das ist der überbordend detailreiche und komplexe Achterbahnpark-Management-Simulator von Frontier Developments. Die PC-Version ist hochgelobt für seine tolle Grafik und den mächtigen Editor. Gleichzeitig ist der Einstieg hier nicht der leichteste. Die Komplexität dieses Spiels dürfte nicht jedermanns Geschmack sein und ich bin gespannt, wie sie das alles auf eine Controllersteuerung übertragen haben. Kann das gut gehen? Und am 10. November kommen dann auch noch die neuen Microsoft-Konsolen Xbox Series X und Series S raus. Ein paar der Starttitel habe ich hier bereits genannt. Dazu gibt es noch folgendes Launch-Line-Up. The Falconeer, eine Art Luftkampfspiel, nur dass man statt Kampfjets Greifvögel steuert. Oder besser, einen Falkner auf dem Rücken riesiger Greifvögel. Dazu gibt es leichte Rollenspielelemente mit Level-Ups, Quests und reichlich Kämpfen in einer hübschen Fantasy-Welt. Kommt für PC und alle Xboxen. Bereits für PC erschienen und nun auf Xbox One und den neuen Series-Modellen, Gears Tactics. Das Gears of War-Spiel mit XCOM-Gameplay. Das funktioniert erstaunlich gut, auch wenn es im Design ein paar Schwächen hat. Aber wem XCOM zu überbordend, zu groß und zu komplex ist und zu lang, der bekommt hier eine deutlich entschlackte, temporeiche und recht lineare Version dieses Rundentaktik-Klassikers. Zum PC-Spiel hatten wir übrigens einen Podcast. Tetris Effect Connected ist eine Neufassung des bereits 2018 für PS4 und 2019 für PC erschienenen Tetris Effect. Das ist eine sehr bunte Tetris-Fassung des Res-Erfinders Tetsuya Mitsugushi, bei dem der Puzzle-Klassiker zum psychedelischen Musikspiel wird. Damals der große Clou, ein Virtual-Reality-Modus. Die neue Connected-Fassung für Xbox, also alle Xboxen und auch PC, bringt nun einen Mehrspieler, kooperativ oder kompetitiv mit, auch mit Couch-Mehrspieler-Modus, also nicht bloß online, sondern auf dem gleichen Bildschirm. Der wird dann aber auch später irgendwann als Update für die bisherigen Versionen von Tetris Effect erscheinen. Die Devil May Cry 5 Special Edition, die kommt zunächst nur für die Series X und X raus. Das ist eine aufgehübschte Fassung des Capcom-Action-Spiels mit Raytracing-Effekten, mit bis zu 120 Frames pro Sekunde, mit einem neuen Charakter, mit zwei neuen Spielmodi, einer mit mehr Gegnern, der andere mit 20% höherem Spieltempo. Die PS5-Version kommt dann auch zum Launch der Sony-Konsole am 19.11. Dann bekommt die Xbox auch noch Observer System Redux, ein Remaster des Grusel-Walking Simulators vom Bloober Team, der 2017 vor allem durch die Mitarbeit von Rutger Hauer und seine schicke Cyberpunk-Kulisse in Erinnerung blieb. Nun kommt das Ding halt nochmal in hübscher. Tja, und dann kommt der 12. November, an dem in den USA die PS5 erscheint. Bei uns nicht. Bei uns kommt sie erst am 19. Aber es gibt einige Launch-Titel, die an diesem Tag eben auch für andere Plattformen erscheinen. Das Open-World-Erkundungs- und Actionspiel The Pathless etwa von den Abzu-Entwicklern Giant Squid. Das kommt für PS4 und PC am 12. November, später dann für die PS5. Darin steuert man eine Jägerfigur mit einem Pfeil und Bogen durch eine offene Fantasy-Welt und das ohne viele störende Interface-Elemente und mit Hilfe einer Art Gleit- und Boost-Mechanik, die sich hoffentlich genauso gut anfühlt, wie sie in den Videos aussieht. Es wirkt wie ein verdammt originelles Spiel. Godfall ist ein Nahkampf-Action-Spiel mit Loot-Fokus, also vergleichbar mit Destiny oder Borderlands, nur eben mit Schwertern statt Knarren. Die Entwickler haben vorher das nette Sammelkartenspiel Duelist gemacht, das neue Spiel wirkt aber bislang noch etwas, naja, beliebig. Aber wer weiß, wie es sich spielt. Immerhin, es hat Raytracing und genügend Glanz- und Spiegelungseffekte für drei normale Spiele. Kommt am 12.11. für PC, später dann auch für die PS5. Dann hätten wir noch Bugsnacks für PS4, PC und ja, später PS5, eine Art Adventure-Spiel mit Mystery-Elementen in Ego-Perspektive, hart inspiriert von Pokémon. Und albern ist es auch, man erkundet eine Insel voller Tiere, die aus Lebensmitteln bestehen, also Zimtschnecken, Rippchentierchen oder ja, wandelnde Orangen. Diese Dinge fangen wir ein mit Fallen und irgendwelchen kleinen ja, Mechaniken und verfüttern sie an die Inselbevölkerung, die daraufhin lustig mutiert. Also keine Ahnung, was das am Ende kann. Ich habe mir mal ein bisschen vorab Gameplay angeschaut und das wirkte angesichts der wirklich äußerst bizarren Prämisse und albernen Trailers irgendwie bieder. Naja, was haben wir noch? Spider-Man Miles Morales, eine Art kompakter Nachfolger des PS4 Spider-Man Open-World-Spiels. Man könnte es auch als Standalone-Erweiterung bezeichnen, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist halt nicht ganz so groß angelegt wie die Vorlage, hat jedenfalls einen neuen Hauptcharakter, einen bekannten Schauplatz, Manhattan, dafür aber im Winter und das vertraute Gameplay. Mit Spinnenfäden durch Häuserschluchten schwingen, Bösewichte verprügeln, Held sein. Die PS4-Fassung ist am 12. draußen, die PS5-Version dann am 19. Und dann haben wir noch Sackboy, A Big Adventure für die PS4, eine Woche bevor die PS5-Fassung erscheint. Das ist ein Hüpfspiel mit optionalem Koop-Modus, das mit seiner Perspektive irgendwie voll an Super Mario 3D World erinnert. Das gab es damals für die Wii U. Und das auf den komplexen Level-Editor der Vorlage Little Big Planet pfeift und dafür lieber so ein klassisches, herziges, familienfreundliches Jump'n'Run serviert. Puh, soweit zu den Releases, zu den meisten Releases im Zuge der neuen Konsolen. Zuletzt dann noch am 13. November, wenn das Magazin Nummer 89 erscheinen wird, Call of Duty Black Ops Cold War. Das neue Call of Duty mit kalter Kriegsszenario, mit Explosionen, das Spiel mit den vielen Explosionen, mit den Versionen für alle Konsolen und für PC, mit Zombie-Modus, Klonk und mit mehr Spiele. Ein Call of Duty eben. Wohl bekommt's. Boah, und das war's jetzt aber auch mit den Releases. Schön, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Danke für eure Aufmerksamkeit sowie für die fabelhafte Unterstützung unseres Projekts. Ihr seid spitze. Ich wünsche euch für die nächsten Wochen gute Laune, beste Gesundheit und viel Kraft und Gelassenheit für die kommenden Lockdown-Wochen. Stürzt euch in Spiele, Bücher und andere Medien, chattet, telefoniert oder zoomt ein wenig mit euren Freunden, ruft vielleicht mal Mutti an, die freut sich. Und hört vielleicht hier oder da auch mal in einen unserer Podcasts rein, das würde mich dann sehr freuen. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin.